Hallo liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Über das Wuppertal Relay 3955 kHz begrüßen Sie wieder heute am 17. Februar To Young In
und Jan Dirks. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung.
Einige unserer Monitore haben uns gefragt, wann wir die Monitorenliste für 2023 bekannt geben. Vielen Dank fürs lange Warten, liebe Hörerfreunde. Nun sind wir bereit und wir wollen Sie auch nicht länger warten lassen und die Namen jetzt gleich vorlesen. Also aufgepasst, die Monitore für das Jahr 2023 sind
Alfred Albrecht aus Emmendingen, Andreas Mücklich aus Berlin, Andreas Niederdeppe aus Heiligenhaus, Andreas Wendland aus Schwabach,
Bastian Wilgenings aus München, Bernd Seiser aus Ottenau, Burkhard Müller aus Hilden,
Dieter Feltes aus Pürbaum, Dieter Leupold aus Leipzig, Erich Kröpke aus Magdeburg,
Franz Bleker aus Wittlohe, Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems, Heinz-Günther Hessenbruch aus Remscheid,
Helmut Matt aus Herbolzheim, Herbert Jörger aus Bühl, Lothar Rennert aus Berlin,
Michael Lindner aus Gera, Michael Willruth aus Frankfurt am Main, Nuri Streichert aus Hildesheim,
Paul Gager aus Wien, Thomas Schneider aus Freiburg und Volker Wilschrey aus Dillingen.
Wir bedanken uns bei allen ganz herzlich für Ihre Bereitschaft, die deutschsprachige Abteilung von KBS World Radio als Monitor zu unterstützen und freuen uns schon auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen in diesem Jahr.
Auch bei allen, die ab diesem Jahr nicht mehr als Monitor mit dabei sein können, wollen wir uns für Ihre Mühe und Unterstützung in den letzten Jahren bedanken. Unser besonderer Dank gilt dabei vor allem den langjährigen Monitoren Birgit Denker und Siegbert Gerhard aus Frankfurt am Main, Dieter Reibold aus Kirchheim und außerdem Jörg Clemens Hoffmann, Thomas Marschner, Manuel Peisker und Dejan Berndt. Wir hoffen, dass Sie trotzdem noch regelmäßig bei uns reinhören und wünschen Ihnen auch weiterhin viel Vergnügen beim Radiohören.
Und jetzt schauen wir mal in unser Postfach rein. Über die Schneckenpost haben wir diese Woche von Michael Prawanski aus Annaberg-Buchholz 4 Empfangsberichte noch aus dem letzten Jahr bekommen. Herzlichen Dank dafür. Herr Prawanski berichtete, dass er unter anderem am 27. Dezember einen Kurzwellenempfang von Simpo 43443 hatte. Auf einer Karte schrieb er uns noch, ich wünsche Ihrer gesamten Redaktion ein gutes neues Jahr 2023. Macht bitte weiter so mit eurem Programm.
Vielen Dank, lieber Herr Prawanski. Auch wir wünschen Ihnen alles Gute zum neuen Jahr und viel Hörvergnügen. Über unsere German-Adresse haben sich dann gemeldet Juan Carlos Pérez Montero aus dem spanischen Valladolid, der uns am 9. Februar mit dem SDA Play RSPDX mit Simpo 55544 gehört hat. Tomasz Kotas aus dem polnischen Katowice, der uns am 11. Februar mit seinem Texon S2000 mit Langdrahtantenne mit Simpo 54455 empfangen konnte. Und Petra Kugler aus Ottenau, die am 10. Februar mit ihrem Jesu FRG 8800 mit 10 Meter Langdrahtantenne einen Empfang von Simpo 5x4 hatte.
Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems hörte uns am 10. Februar wieder übers Internet bei einem guten, störungsfreien Empfang und fand den Beitrag über die koreanischen Bergarbeiter und Krankenschwestern äußerst interessant. Außerdem schrieb er uns in seiner E-Mail noch Folgendes.
Wie schrecklich, das verheerende Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet. Es ist hoch anzurechnen, dass so spontan weltweite Hilfe angeboten wird und stattfindet. Wenn man die Lage so betrachtet, muss man feststellen, wie ungerecht es auf der Welt zugeht. Einerseits müssen durch eine Katastrophe Tausende von Menschen ihr Leben lassen, andererseits fordert ein sinnloser Krieg zwischen Russland und der Ukraine unzählige Menschenleben und Zerstörung.
Ja, es ist traurig, dass sich der Krieg in der Ukraine am kommenden Freitag schon jährt. Wir können wohl nur weiter hoffen, dass sowohl in der Ukraine als auch in anderen Kriegs- und Konfliktgebieten auf der Welt möglichst bald Frieden einkehrt und die Menschen nicht mehr in ständiger Gefahr leben müssen.
Dann sind noch von Monitor Volker Wilschrey aus Dillingen seine Empfangsberichte zu den letzten 5 Freitagen bei uns angekommen. Vielen Dank. Mit seinem Sony ICF-SW 7600G mit Sony-Aktivantenne ANLP1 konnte er uns unter anderem am 3. und 10. Februar mit SINPO 5x5 empfangen. In seiner E-Mail schrieb er uns noch: Vielen Dank für die interessanten Programme, die ich auch in den letzten Wochen wieder hören konnte. Anbei wieder 5 Empfangsberichte und wie immer hat mir das Hören Ihrer Sendungen viel Freude gemacht und ich habe wieder Neues über Korea lernen können. Auch ich möchte natürlich herzlich zum 70. Jubiläum von KBS gratulieren. Schön, dass ich mehr als 50 Jahre davon mit dem Sender verbunden bin.
Vielen Dank, lieber Herr Wilschrei. Unsere langjährigen Hörerfreunde wie Herr Wilschrei sind für uns natürlich eine große Stütze. Ebenfalls ein langjähriger Hörer ist natürlich Lutz Winkler aus Schmitten, der uns mit seinem Erstbei HF Plus mit Kilimin Dipol Antenne am 2. Februar mit SINPO 45444 hören konnte. In seiner E-Mail schrieb er uns noch: Der Kurzwellenempfang macht zurzeit keine Probleme. Die Sendungen von KBS World Radio sind weiterhin sehr gut hörbar und heben sich auch inhaltlich positiv ab. Der Mix von aktuellen Nachrichten, Beiträgen aus der Gesellschaft, Wirtschaft, Umwelt und Kultur sind wohltuend und laden in jeder Sendung dazu ein, genauer zuzuhören.
Dann hat sich auch jemand aus Deutschland bei uns gemeldet mit dem Namen Vincent, wobei wir nicht genau wissen, ob es der Vor- oder der Nachname ist. Und er hat uns mit seinem Jesu FT857 am 10. Februar mit SINPO 54545 gehört. Monitor Burkhard Müller aus Hilden berichtet, dass er am 10. Februar mit seinem Reuter RDR 50C plus 13 Meter Drahtantenne auf der Kurzwelle ganz leichtes Fading und Rauschen hatte, der Empfang aber sonst Ortssenderqualität hatte. Am 13. Februar verzeichnete er zwar einen guten, aber nicht überragenden Empfang und fand außerdem, wie er schreibt, die Geschichte in Es war einmal sehr schön.
Der 13. Februar war ja übrigens der Welttag des Radios. In letzter Zeit höre ich eigentlich kaum noch Radio. Vielleicht mal unterwegs im Auto oder bei meiner Mutter, die noch regelmäßig Radio hört. Obwohl ich Radiomoderatorin bin. Hörst du noch öfters Radio, Jan?
Ja, jetzt eigentlich auch eher selten, muss ich sagen, auch wenn man mal im Auto unterwegs ist oder so. Aber ich bin eigentlich ein Radiokind. Ich habe früher in meiner Kindheit, in meiner Jugend viele, viele Stunden vor dem Radio gesessen, auch Kinderhörspiele und so weiter gehört. Jetzt manchmal noch Internetradio, auch aus Deutschland, so ein bisschen. auch ja, mit der Heimat in Kontakt zu bleiben. Aber sonst eher ja beim Autofahren vielleicht noch, ja.
Diese Woche habe ich jedenfalls den Radiotag zum Anlass genommen und seit langem wieder einmal in die Sendung reingehört, die ich während meiner kurzen Grundschulzeit in Korea täglich gehört hatte. Also ich war auch eine kurze Zeit lang ein Radiokind gewesen. Ja. Die Moderatorin fragte an dem Tag die Hörerinnen und Hörer, welche gesetzliche Regelungen sie in ihrem Alltag gerne einführen würden, wenn sie die Chance und das Recht dazu hätten. Also wirklich nur aus Spaß und nur solche, also quasi Gesetze oder Regelungen, die nirgendwo existieren und in Wirklichkeit auch nie eingeführt werden würden, weil sie sich nur auf eine geringfügige Angelegenheit, also auf eine Kleinigkeit im Alltag beziehen. Darauf wünschte sich eine Hörerin zum Beispiel ein Verbot gegen Angeberei am Valentinstag, dass man ein schönes Geschenk bekommen hat, weil sie es als Single nicht mehr ausstehen könne, wie Pärchen um sie herum von ihrem besonderen Valentinstag erzählen. Eine Hörerin forderte, dass den Männern ein Verbot für das Erzählen von Wehrdienstanekdoten beim ersten Date auferlegt werden sollte. Wenn es nach mir ginge, würde ich ein Gesetz für tägliches Aufräumen vorschlagen, das mein Mann und mich zum Aufräumen und Sauberhalten unserer Wohnung zwingen würde. Oder vielleicht ein Gesetz für mindestens einmal pro Woche KBS World Radio hören. Aber das tun ja die meisten unserer Hörerfreunde ohnehin schon.
Ah, ich glaube, so unter Zwang hätte man dann möglicherweise auch keine Lust mehr oder würde schon dann aus Protest nicht einschalten möglicherweise.
Kann auch sein, das wollen wir nicht.
Ja, womit wir also wieder beim Radio wären, was eigentlich das Ausgangsthema war. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Gallup Korea aus dem Jahr 2021 soll die Zahl der Koreaner, die regelmäßig Radio hören, sinken. Im Jahr 2021 sollen 32% der Befragten, 5.100 Personen, geantwortet haben, dass sie regelmäßig Radio hören, während der Wert im Jahr 2019 noch bei 44% lag. Aber auch das Radio in Korea hatte natürlich einmal seine Glanzzeit.
Die erste offizielle Rundfunkübertragung in Korea fand am 16. Februar 1927 durch den Sender Gyeongsang Broadcasting Station in Seoul statt. Das Radioprogramm des Senders bestand aus Nachrichten, Kultur und Entertainment, wurde aber dann in den 1940ern von der japanischen Kolonialregierung für die Propaganda benutzt.
Nach der Befreiung von der japanischen Kolonialherrschaft benannte sich der Sender um in Seoul Broadcasting Station und übernahm das US-amerikanische Rundfunksystem. Im Jahr 1948 wurden im koreanischen Radio zum ersten Mal die Olympischen Spiele übertragen und ab den 50ern wurden nach und nach neue private Radiosender gegründet. Im Jahre 1959 wurde dann das erste koreanische Radiogerät produziert. In den 1960ern begann die Blütezeit des Radios in Korea und die Konkurrenz zwischen den privaten Sendern um die Hörerschaft wurde immer größer. Einige der Sendungen, die zu dieser Zeit eingeführt wurden, gibt es heute noch und sie sind zum Teil immer noch sehr beliebt.
Hörerfreund Johann Ruff aus Mülheim fragte uns übrigens, wann es die ersten Werbespots im koreanischen Rundfunk und Fernsehen gab. Wann genau die ersten Werbespots im Hörfunk zu hören waren, lässt sich heute nicht mehr sicher sagen. Aber sicher ist, dass die erste kommerzielle Werbung nicht im Radio, sondern im Fernsehen lief. Im Jahr 1956 eröffnete in Seoul Koreas erster Fernsehsender HLKZ-TV, der nach Koreas Funkrufzeichen HLKZ getauft wurde und den US-amerikanischen Fernsehstandard NTSC nutzte. Er war damals der 15. Fernsehsender weltweit und der 4. in Asien.
Gleich an seinem Eröffnungstag am 12. Mai 1956 strahlte der Sender seine erste Testsendung aus, mit der auch die erste kommerzielle Werbung im TV lief. Es handelte sich um eine Schallplattenwerbung von Universal Records. Darin hieß es: Unzerbrechliche Schallplatten der Firma Universal Records, die sich der besten Tradition und Technik rühmt, stehen nun im Angebot. Dafür wurde ein Bild von einem Mann und einer Frau verwendet, die auf einer Schallplatte zusammen tanzen. Auch ein Hinweis darauf, dass westliche Gesellschaftstänze damals im Trend lagen. Erst danach scheinen auch für das Radio Werbespots produziert worden zu sein.
Das Fernsehen hatte also erst einmal die Nase vorn im Rennen um kommerzielle Werbungen, aber der erste Werbespot mit einem Werbesong erschien dann 3 Jahre später, also im Jahr 1959, im Radio. Es war eine Werbung für den koreanischen Schnaps Soju der Marke Jinlo. Ja, der Song beginnt in etwa so. Ja, 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 ta, ta, ta. Ja, 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 ta, ta, ta. Und dann wird dann die Marke besungen. Dann geht's weiter mit Jinlo, Jinlo, Jinlo. Dann kommt nochmal. Ja, 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 ta, ta, ta. Und dann beginnt der eigentliche Text. Hyangiga kokkute bungimyeon hyeokkeuchi jareureu hane juljul jillo soju han jani.
Ja.
Moment. Juljul jillo soju han jani paradaisu oder so ähnlich.
Ja.
Es ist so alt, ich kann es nicht mehr auswendig.
Naja, ins Deutsche übersetzt heißt es so ungefähr, wenn ich das jetzt hier so mal, ja, dass schon der Duft des Jillo Sojus zum Trinken anregt und dass man sich mit einem Glas Soju der Marke Jillo quasi ins Paradies versetzt fühlt.
Genau.
Jillo Soju sei ein Geschenk für die Armen und mit einem Glas davon seien auch die Sorgen alle vergessen. Und der Song endet dann schließlich mit dem Satz: Nimm dir einen Schuss Jillo Soju und schon bist du im Jillo-Paradies. Naja, wer es glaubt. Das Lied wurde zu einem Mega-Hit und so begann unter den koreanischen Unternehmen die Konkurrenz um die besten Werbesongs, die nicht nur im Radio, sondern natürlich dann auch in TV-Werbungen gespielt wurden. Und viele ältere Koreaner kennen diese Lieder heute noch auswendig. In den 1980ern und 90ern wurden aber dann koreanische Werbesongs langsam von US-amerikanischen Popsongs verdrängt. Heute gibt es eher im Radio noch koreanische Werbesongs mit Ohrwurmqualität. Ja, und jetzt passend dazu ein Trinklied, Bottoms Up, auf Koreanisch Kwonju Ga, gesungen von Modern Cargo.
Und nun kommen wir zu den Medientipps. Auch diese Woche ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. Dieses Mal sind die Medientipps für 14 Tage und deshalb doch nicht ganz so kurz wie zunächst gedacht, schreibt Herr Kröpke. Am Montag, dem 20. Februar, gibt es um 9.30 Uhr im österreichischen Fernsehen ORF2 wieder die Sendung »Silvia kocht«. Nachdem Moderatorin Silvia Schneider in einer früheren Folge bereits einen Streifzug durch die koreanische Restaurantszene in Wien gemacht hat, ist dieses Mal ein Besuch in Südkorea an der Reihe. Es geht nach Seoul auf den Gwangjang-Markt und den Noryangjin-Markt und anschließend auf die Insel Jeju. Die Erstausstrahlung war schon heute Nachmittag, deshalb kann die Sendung in der ORF-TV-Thek schon ab jetzt 6 Tage lang gestreamt werden. Nicht nur in Österreich, sondern weltweit.
Auch ein Blick auf Nordkorea ist diesmal wieder dabei. NTV zeigt am Montag, dem 27. Februar ab 21.05 Uhr die zweiteilige Dokumentation Nordkorea im Kopf des Diktators.
Zum Abschluss gibt es nach längerer Zeit mal wieder einen Radiotipp. Am Sonnabend, dem 25. Februar, 19.05 Uhr, ist Opernabend bei BR Klassik. Zu hören ist die Oper Samson et Dalila von Camille Saint-Saëns in einer Aufführung aus dem Royal Opera House in London vom Juni letzten Jahres. Die männliche Hauptrolle singt der südkoreanische Tenor Seok Jong-baek, der laut Programm Ankündigung als neuer Stern am Opernhimmel gefeiert wurde.
Das waren die Medientipps. Der kommende Freitag ist übrigens schon der letzte Freitag des Monats. Die Hörerecke fällt deshalb leider aus. Stattdessen wird an dem Tag die Sondersendung Auf dem Weg zur Unabhängigkeit Soldatinnen der koreanischen Befreiungsarmee aus dem Jahr 2018 wiederholt. In der Sendung werden einige Soldatinnen sowie Freiheitskämpferinnen vorgestellt, die sich für Koreas Unabhängigkeit von der japanischen Kolonialherrschaft eingesetzt haben.
Ja, soweit zur eigenen Sache. Für Filmfans interessant ist vielleicht auch, dass während der diesjährigen Berlinale 3 koreanische Filme im Kino zu sehen sind, darunter der Film Kill Book Sun des Regisseurs Pyeon Sung-hyun, der von einer alleinerziehenden Mutter einer Tochter im Teenageralter erzählt, die gleichzeitig als Profikillerin arbeitet und sogar als Beste ihrer Branche gilt. Dann gibt es noch den Film In Water des auf der Berlinale mehrfach ausgezeichneten Regisseurs Hong Sang-soo, der laut Homepage des Filmfestivals sein bisher persönlichstes und poetischstes Werk sein soll. Und zuletzt gibt es noch den Schwarz-Weiß-Film Regardless of Us des Regisseurs Yoo Hung-jun, in dem eine Schauspielerin im Fokus der Handlung steht. Einige Vorführungen sind schon ausverkauft, wie wir schon auf der Homepage gesehen haben. Andere können erst in den nächsten Tagen gebucht werden. Wer gerade in Berlin ist und sich für koreanische Filme interessiert, sollte vielleicht diese Gelegenheit nicht verpassen.
Und bei uns geht's weiter mit der Post. Diese Woche haben wir einen Empfangsbericht von einem ganz jungen Hörer bekommen, Robin Eichenbaum aus Stahnsdorf, der uns am 10. Februar mit seinem XH Data D808 mit SINPO 55455 gehört hat, schrieb uns: Mein Name ist Robin Eichenbaum, ich bin 13 Jahre und komme aus Stahnsdorf. Das liegt in der Nähe von Berlin. Ich bin begeisterter Kurz-, Mittel- und Langwellenhörer und Fan von Südkorea. Ich höre seit 2020 jeden Tag Ihr deutsches Programm.
Das freut uns sehr zu lesen, lieber Robin. Wir wünschen dir weiterhin viel Spaß beim Hören unseres Programms und natürlich auch beim Kurzwellenhobby. Gemeldet hat sich auch Rainer Schumann aus Gommern, der uns am 5. Januar mit seinem Sangyan ATS 909X mit Teleskopantenne mit SINPO 5x5 empfangen konnte. Herr Schumann fügte außerdem noch hinzu: 70 Jahre KBS World Radio mit Stimmen von Hörern aus verschiedenen Ländern der Welt. Gratulation, bitte so weitermachen.
Monitor Dieter Feltes aus Pyrbaum berichtete, dass er am 9. Februar mit seinem Sony ICF-SW 7600G mit 10 Meter Langdrahtantenne einen Empfang von SINPO 34333 verzeichnete und schrieb uns noch Folgendes: In einer ihrer letzten Sendungen berichteten sie über den Verzehr von Schweinefleisch. Gleichzeitig wurde auch berichtet, dass Schweinefleisch nicht unbedingt gesund ist. Schon vor vielen Jahren haben wir unser Essen umgestellt, indem wir fast gänzlich auf diese Fleischart verzichten. Wir essen gerne Rind- und Putenfleisch. Auch viel Gemüse gehört zu unserem Speiseplan.
Ja, auch in Korea befindet sich der Vegetarismus in einem deutlichen Aufwärtstrend. Dem koreanischen Vegetarierverband zufolge soll die Zahl der Vegetarier von 150.000 im Jahr 2018 auf 2,5 Millionen im Jahr 2021 drastisch gestiegen sein. Laut einer Umfrage aus dem letzten Jahr sollen sich die meisten aus Gesundheitsgründen für den Wechsel der Ernährungsweise entschieden haben. Gründe wie der Tier- und Umweltschutz sollen aber auch eine große Rolle spielen.
Dann kam auch eine E-Mail von Monitor Heinz-Günther Hessenbruch aus Remscheid bei uns an, der mit seinem Lextronics E1 mit Teleskopantenne am 3. Februar einen Empfang von SINPO 43433 verzeichnet hat. Dieses Mal schrieb Herr Hessenbruch uns: Wieder und immer wieder wird hier zu Organspenden aufgerufen. Wir werden gebeten, einen Organspendeausweis auszufüllen und mit uns zu führen, damit im Bedarfsfalle Organe zur Spende entnommen werden können. Es ist freiwillig und jeder darf selbst entscheiden. Wie ist das bei Ihnen geregelt mit der Organentnahme? Gibt es einen Spenderausweis oder ist es gesetzlich so geregelt, dass Organe entnommen werden dürfen, wenn der Mensch verstorben ist? Ja, und gibt es Eigenblutbanken in Korea? Das bedeutet, das Eigenblut wird gelagert, das man als gesunder Mensch gespendet hat, damit es dann im Bedarfsfalle zugeführt werden kann.
Auch in Korea kann sich jeder ab einem Alter von 16 Jahren für eine Organspende entscheiden. Dafür kann man sich bei einer der aktuell 3 Organisationen für die Organspende offline oder online oder auch per Post oder Fax anmelden. Neben persönlichen Daten muss man dabei angeben, welche Organe oder welches Gewebe man spenden möchte. Dazu gehören Organe wie Herz, Lunge, Leber, Nieren, Bauchspeicheldrüse und Darm, sowie Gewebe wie Horn und Lederhaut der Augen, Herzklappen, Haut, Blutgefäße, Knochen, Knorpel und Weichteilgewebe, sowie Gewebe, die aus der Bauchspeicheldrüse oder Leber entnommen werden. Auch Körperteile wie Hand und Arm sind unter Organe aufgelistet.
Durchschnittlich dauert es dann etwa eine Woche, bis man den Spenderausweis in Kartenform erhält, auf dem der Name des Spenders und die zu spendenden Organe bzw. Gewebe angegeben sind. Auch Organspenderkennzeichen als Sticker, die man auf seinem Personalausweis oder an seinen Wagen anbringen kann, gibt es. Bei der Anmeldung kann man außerdem angeben, dass man beim Führerscheinumtausch die Bereitschaft zur Organspende auf dem neu ausgestellten Führerschein gekennzeichnet haben möchte. Dann ist kein Aufkleber mehr erforderlich.
Allerdings reicht nach dem jetzigen Gesetzesstand in Korea die eigene Einwilligung in eine Organspende nicht aus. Nach dem Tod müssen die Angehörigen ihre Zustimmung geben, damit die Organspende erfolgen kann, wenn sie vom Verstorbenen zu Lebzeiten ausdrücklich gewünscht worden war. Ohne die Zustimmung der Angehörigen ist eine Spende nicht möglich. Falls die betroffene Person vor dem Tod keine Entscheidung für oder gegen eine Organspende getroffen hat, so liegt die Entscheidung vollständig bei den Angehörigen. Falls sich die Person zu ihren Lebzeiten nicht ausdrücklich gegen eine Organspende ausgesprochen hat, kann eine Organspende also erfolgen, falls die Angehörigen darin einwilligen.
Diese gesetzliche Regelung macht es solchen Patienten, die keine lebenden Familienangehörigen haben, fast unmöglich, sich für eine Organspende anzumelden, auch wenn sie ursprünglich eher zum Schutz solcher Patienten verankert wurde. Deshalb fordern Experten und Mediziner, das koreanische Transplantationsgesetz zu revidieren. Die Korea Organ Donation Agency teilt mit, dass die Zahl der freiwilligen Organspender in den letzten 2 bis 3 Jahren wieder leicht angestiegen sein soll. Aber nach dem Stand von 2022 mache der Anteil von Personen, die sich offiziell als Organspender registriert haben, lediglich 3,3% der gesamten koreanischen Bevölkerung aus. Daher werden stetig Verbesserungen der rechtlichen Grundlagen und der Bedingungen für Organspenden und auch für die Familienangehörigen gefordert.
Das Spenden von Eigenblut ist in Korea ebenfalls möglich. Die meisten Krankenhäuser können die Blutspenden bis zu 35 Tage aufbewahren. Einige große Krankenhäuser können diese aber auch 5 Jahre oder länger aufbewahren. Wenn man krankenversichert ist, zahlt man für eine Eigenbluttransfusion etwa 22 Euro. Ohne Krankenversicherung kann sie etwa das 10-fache kosten.
Ja, soweit zum Thema Organ- und Blutspende. Eine weitere E-Mail haben wir von Monitor Lothar Rennert aus Berlin erhalten, der uns schreibt: Interessant war in der Hörerecke vom 10.02. der Bericht über den Austausch von Krankenschwestern. Das wäre in der heutigen BRD auch nötig. In den Krankenhäusern herrscht Notstand. Da meine Schwester Krankenschwester in der Notaufnahme eines evangelischen Krankenhauses ist, weiß ich, wovon ich rede bzw. schreibe. Die Krankenschwestern arbeiten im 3-Schicht-System. Es kommt auch vor, dass sie wegen der Personalknappheit 12 Stunden arbeiten müssen. Die Belastung durch die Dienste wirkt sich auf das private Leben und die Gesundheit der Frauen aus. In der Corona-Zeit ist das noch schlimmer geworden, was von der Gesellschaft sehr wenig anerkannt wird.
Ja, auch in Korea sieht es derzeit ähnlich aus, was den Mangel an medizinischen Fachkräften und Pflegekräften und ihre Überlastung im Job betrifft. Die Covid-Maßnahmen in Korea wurden zwar weltweit hoch anerkannt, aber in Korea gab es auch Kritik, dass dies nur auf Kosten der Mediziner und Pflegekräfte möglich gewesen sei.
Herr Rennert fügt außerdem noch hinzu: In Kreuz und Quer durch Korea vom 8. Februar hörte ich einen Bericht, dass Frauen öfters ihren Namen ändern. Geht denn das so einfach? Was sagt dazu das Einwohnermeldeamt, wenn es so etwas in Korea geben sollte? Es muss doch ein unglaubliches Durcheinander sein.
Auch Ralf Handel aus Deutschland kommentierte dazu: Der Beitrag über die häufigen Namensänderungen hat mich gleichermaßen amüsiert wie nachdenklich gemacht. Auch in Deutschland gibt es nun merkwürdige Nachnamen. Wer möchte schon ausgerechnet in Bayern Dünnebier heißen? Trotzdem sind Namensänderungen in Deutschland sehr schwierig.
Ja, wir haben uns den Beitrag nochmal angehört und den dazugehörigen koreanischen Artikel angeschaut. In unserer Sendung wurde gesagt, dass 2 von 3 Koreanern, die jedes Jahr ihren Namen ändern lassen, Frauen sind. Wir müssen zugeben, dass der Satz alleine vielleicht etwas irreführend war. In dem Bericht ging es in erster Linie darum, dass immer mehr Koreaner eine Namensänderung beantragen und jedes Jahr darunter die Frauen den größeren Anteil ausmachen. Es sollte also nicht heißen, dass 2 von 3 Koreanern jedes Jahr ihren Namen ändern lassen. Das wäre ja auch Wahnsinn. Theoretisch kann man aber eine Namensänderung so oft beantragen, wie man möchte. Da gibt es keine gesetzlichen Grenzen.
Ja, aber in der Praxis sieht es schon so aus, dass nach der ersten Namensänderung eine zweite dann nur mit einer sehr, 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 sehr guten Begründung akzeptiert wird. Zum Beispiel, wenn man seinen Namen geändert hat und plötzlich beispielsweise über einen Serienmörder mit gleichem Namen berichtet wird und der Name deshalb in der Öffentlichkeit negativ gesehen wird. Grundsätzlich soll ein zweiter Antrag aber nur selten akzeptiert werden.
Ja. Aber ich kenne durchaus ziemlich viele Leute, die tatsächlich ihren Namen geändert haben.
Ja, ich eigentlich auch. Also in letzter Zeit. Also es soll scheinbar leichter geworden sein nach einem Gerichtsurteil in, keine Ahnung, vor etwa 10 Jahren.
Ah, tatsächlich.
Ja.
Viele machen das, weil sie ihren Namen, weil sich ihr Name beispielsweise ungünstig auswirkt auf Heiratschancen
oder Jobchancen
oder auch Gesundheit und so weiter. Mhm. Da hat man diesen traditionellen Glauben, dass bestimmte Zeichen besser sind
oder
als andere.
Oder positiv auswirken.
Ja,
genau.
Gut, Herr Handel schrieb uns außerdem in seiner E-Mail noch Folgendes. Der Empfang auf Kurzwelle am 8. Februar war trotz der recht eingeschränkten Möglichkeiten im Erdgeschoss mit nur einer 3 Meter Wurfantenne ausgezeichnet. Leider konnte ich den kurzen Beitrag aus Argentinien zu 70 Jahre KBS kaum verstehen. Der Originalton war hier zu laut. In Toms Korea waren Telefonzelle, Handy, Festnetz das Thema. Hier zeigt sich offenbar auch, wie unterschiedlich unsere Kulturen sind. Es ist faszinierend. Natürlich habe ich einen Festnetzanschluss. Mobile Abdeckung ist in Deutschland nach wie vor ein Thema und die ist in einigen Gegenden die schlechteste Europas. Die gute alte Telefonzelle hatte ihre Vorteile, beziehungsweise das Fehlen mobiler Telefone. Telefonzellen gab es in jedem Ort, man konnte jederzeit telefonieren, unterlag aber nicht der ständigen Erreichbarkeit mit all ihren Nachteilen. Ich schätze mein Smartphone durchaus, es bietet viele Annehmlichkeiten. Es hat aber auch den Vorteil, dass man es abschalten kann.
Ja, das ist ein Vorteil auf jeden Fall. Das sieht in Korea aber, natürlich ganz anders aus, was Handys und Festnetzanschluss betrifft. Tom, beziehungsweise Thomas Koklinski, hatte in seinem Beitrag an den Tag davon berichtet, dass am Tag davor sein Festnetztelefon zu Hause plötzlich geklingelt hat, was bislang noch nie passiert war und er deshalb zunächst nicht einmal verstanden hatte, dass es das Telefon war. Er hatte ja das Telefon noch nie klingeln hören und kannte daher den Klingelton nicht. Ich glaube, die meisten in Seoul, vor allem Einpersonenhaushalte oder Kleinfamilien, haben überhaupt kein Festnetztelefon mehr, sondern erledigen alles über ihr Smartphone. Habt ihr noch ein Festnetztelefon?
Wir haben noch eins, ja, aber wir benutzen es auch selten.
Ja, also wir haben zum Beispiel keins, wir benutzen nur unser Handy. Ja. Wusstest du übrigens, dass die jüngere Generation, die mit dem Smartphone aufgewachsen ist, nicht mehr den gespreizten Daumen und kleinen Finger als Telefongeste benutzen?
Mhm.
Sie halten einfach die Hand flach an die Backe bzw. ans Ohr und imitieren damit das quadratische und flache Smartphone.
Ja, so
witzig, oder?
Technologische Entwicklung. Neulich habe ich meinen Kindern ein altes Foto gezeigt, da war ein Telefon mit so einer Wählscheibe noch drauf. Die wussten natürlich gar nicht, was das war.
Wie man das
bedient.
Für unsere
Generation eigentlich unvorstellbar. Das ist der Inbegriff des Telefons eigentlich. Ne? Ja. Genauso wie das Festnetztelefon verschwindet auch die Telefonzelle so allmählich. Nachdem die erste öffentliche Telefonzelle in Seoul im Jahr 1902 installiert worden war, wurde Ende der 90er Jahre mit landesweit 153.000 Geräten der Höhepunkt erreicht. Doch in den Folgejahren schrumpfte die Zahl dann stetig. Noch viel benutzt wurden sie unter anderem auf Militärstützpunkten von jungen Menschen im Wehrdienst, die kein Handy benutzen durften. Doch seitdem die Handynutzung während des Wehrdienstes in allen Militäreinheiten im Jahr 2020 erlaubt worden ist, wurden dann auch zusätzlich knapp 10.000 Telefonzellen abgebaut. Aktuell sind, so heißt es, noch etwa 30.000 Telefonzellen landesweit in Betrieb.
Einige der alten Telefonzellen werden auch umfunktioniert und dienen heute zum Beispiel als Ladestationen für E-Scooter oder auch für Handys oder beherbergen Geldautomaten oder Geräte zur Luftqualitätsmessung. Auch das wurde in Toms Korea ja kurz angesprochen. Bis die Telefonzellen aber in Korea komplett abgebaut werden, wird es wohl noch eine Weile dauern, denn ein Telekommunikationsanbieter ist gesetzlich dazu verpflichtet, der Öffentlichkeit öffentliche Telefonzellen zur Verfügung zu stellen, weil jeder Nutzer per Gesetz Anspruch auf eine grundlegende Telekommunikationsdienstleistung überall und zu jeder Zeit und zu einem angemessenen Preis hat. Um den Betrieb der Telefonzellen also komplett einzustellen, muss zunächst das betreffende Gesetz geändert werden. In Korea wird man also doch noch für eine Weile die typisch hellblauen bzw. minzfarbenen Telefonzellen antreffen können.
Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
Geburtstagsecke. Auf der Geburtstagsliste von Monitor Bernd Seisser stehen diese Woche Eberhard Ahl in Mainz, Klaus-Dieter Scholz in Erfurt, Alexandra Geiger in Meßkirch und die nette, frühe, ehemalige KBS-Postdame Kyungin Lim in Seoul, sowie auch Jürgen Hannemann in Krefeld, Jutta Pristupa in Duisburg, Heidi Knecht in Dresden, Christoph Rikowski in Berlin und Rico Bobe-Förster in Sonnewitz. Wir wünschen Ihnen allen alles Gute und viel Freude zum Geburtstag.
Begleitet werden unsere Glückwünsche musikalisch von VIXX und dem Song Teona Joso Komawa. Danke, dass du auf die Welt gekommen bist.
Wochenende. Der 13. Februar ist der Welttag des Radios. Dieses Wochenende wollen wir ihn zum Anlass nehmen und einen Ausflug in den Kreis Yeongwol in der Gangwon-Provinz unternehmen. Der Kreis Yeongwol ist den meisten Koreanern wohl in Zusammenhang mit der Geschichte von König Tanjung, dem 6. König des Königreichs Joseon, bekannt. Im zarten Alter von 11 Jahren musste er nach dem plötzlichen Tod seines Vaters den Thron besteigen, den er nach wenigen Jahren als Opfer politischer Machtkämpfe seinem Onkel überlassen musste.
Da Tanjung aber als ehemaliger rechtmäßiger Thronfolger weiterhin eine Bedrohung für seinen Onkel darstellte, wurde er bald nach Yeongwol ins Exil geschickt, wo er einsam und auf traurige Weise starb. Die meisten Besucher suchen daher die kleine Halbinsel Cheongnyeongpo auf, die von drei Seiten von einem Fluss umgeben ist und auf dem Tanjung sein restliches Leben verbrachte, sowie seine Grabstätte Changneung, die zusammen mit den anderen Königsgräbern aus der Joseon-Zeit im Jahr 2009 in die Liste des UNESCO-Welterbes aufgenommen wurde.
Hier haben aber auch in den letzten Jahren um die 20 Museen ihre Türen geöffnet, darunter auch unser heutiges Ausflugsziel, das Radio Star Museum. Von 1976 bis 2004 stand an der Stelle die regionale Rundfunkanstalt Yeongwol des öffentlich-rechtlichen Senders KBS, deren Gebäude 2015 in das heutige Museum umgewandelt wurde. An der Außenseite des weißen Gebäudes erkennt man daher noch das große Logo von KBS.
Der Name des Museums geht auf den gleichnamigen koreanischen Film aus dem Jahr 2006 zurück, der in Yeongwol spielt. Die Handlung geht so, der einst bekannte Rocksänger Taegon hat seinen Zenit als Künstler längst deutlich überschritten und nach einem heftigen Streit in einem Café mit einem der Gäste droht ihm sogar eine Haftstrafe. Mit Hilfe seines Managers kann er aber doch noch die geforderte Schadensersatzsumme aufbringen, muss als Gegenleistung für das Geld aber als Moderator beim Radiosender Yeongwol arbeiten. Und wie der Zufall es so will, wird seine Sendung populär.
Ja, wie der Name schon sagt, ist das kleine Museum der Geschichte des Radios teilweise aber auch dem Film gewidmet, der den Kreis Yongol als Drehort bekannt machte. Das Museum ist außer montags täglich von 9 Uhr bis 18 Uhr geöffnet und verfügt über 2 Stockwerke. Der Eintritt kostet etwa 2,50 Euro für Erwachsene, für Jugendliche und Kinder etwa 1,50 Euro.
Bevor man die Ausstellungsräume betritt, muss man sich die Schuhe ausziehen und die bereitgestellten Hausschuhe anziehen. Die Ausstellung im Erdgeschoss beginnt mit einer Zeittafel zur Geschichte des Radios. In der oberen Hälfte sind in Blau die historischen Ereignisse in Korea rund um das Radio dargestellt. Darunter befinden sich Angaben zu den Weltgeschehnissen in der jeweiligen Zeit.
Weiter drinnen im Ausstellungsraum findet man eine Sammlung von alten Radiogeräten aus verschiedenen Ländern und verschiedenen Epochen. Damit sie nicht kaputt gehen, sind sie in einer Glasvitrine ausgestellt. Aber über einen Touchscreen kann man sich über das jeweilige Gerät näher informieren, wie zum Beispiel, wann das Radiomodell vorgestellt und aus welchen Materialien es gefertigt wurde. Auch ein Modell des ersten in Korea hergestellten Radios aus dem Jahr 1959 ist darunter. In einer anderen Ecke kann man sich sogar sein eigenes Radio basteln.
Im oberen Stock ist die Ausstellung etwas interaktiver gestaltet. Hier trifft man zunächst auf eine Sammlung von knapp 1900 Musikkassetten, gespendet von einem lokalen Unternehmer. Davor stehen alte Kassettenspieler, in die man auch eine beliebige Kassette aus der Sammlung einlegen und abspielen lassen kann. Jüngere Besucher, die nicht damit aufgewachsen sind, sehen sich hier fragend um, während die Älteren in Erinnerungen schwelgen. Noch ein Stückchen weiter drinnen im Ausstellungsraum gibt es dann auch CD-Player, auf denen man unter anderem den Original-Soundtrack des koreanischen Films Radio Star, also dem Namensgeber des Museums, abspielen kann.
Auf der anderen Seite des Stockwerks befinden sich kleine und große nachgebildete Radiostudios. Hier kann man nicht nur gute Fotos machen. In einem der Studios kann man auch selbst einmal Radiomoderator oder Moderatorin werden. Dafür sucht man sich eines der Skripte aus, die zur Verfügung stehen, und liest sie dann am Mikrofon vor. Aufnehmen kann man das Ganze auch. Nach dem Rundgang kann man sich dann zum Schluss noch eine Tasse Kaffee im nebenan befindlichen Café holen, das von außen betrachtet wie ein Radio aussieht. Nach einer kurzen Pause kann man dann gerne noch andere Ecken des Kreises Yongol erkunden.
Tja, das war unser Wochenendtipp für heute. Wir hoffen, Sie sind auch nächstes Mal wieder mit dabei. Mal wieder für heute.
Vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende wünschen Ihnen Do Young In
und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis in 2 Wochen.